NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
18. März 1915. Der Sieg der Türken in der Schlacht von Gallipoli.
Leise pflügt sich das kleine Schiff im Morgengrauen in die Bucht von Erikoy in den osmanischen Dardanellen.
Ein leichter Nebel lag auf dem Wasser, der sich allmählich in einen dünnen Landregen verwandelte.
Der Motor tuckert flach. Die Kessel sind auf rauchfreie Fahrt eingestellt. Niemand soll die Nusret entdecken.
Dieses Schiff hat die Welt verändert,
wird der erste Lord der britischen Admiralität Winston Churchill später sagen. Denn die Nusret, 1911 in Kiel vom Stapel gelaufen, wird Churchill bis auf die Knochen blamieren und seine aufstrebende Karriere im Empire fürs Erste ausbremsen. Die Nusret ist ein türkischer Minenleger, aber es sind auch einige Deutsche an Bord.
Der Torpeder Betak machte mit dem türkischen Minenpersonal die Minen klar zum Werfen,
hält jemand in seinem Tagebuch fest. Rudolf Betak aus Hamburg, 25 Jahre alt, Spezialist für Torpedos und Seeminen. Die Nusret zielt an diesem Morgen auf eine bestimmte Fahrlinie in der Bucht. Denn der türkische Kapitän hat beobachtet,
dass diese britischen Kriegsschiffe, die immer in die Dardanellen reingefahren sind, die Küstengeschütze bekämpft haben und wieder zurückfuhren, immer eine Rechtskurve fuhren.
Genau hier verrichtet die Nusret am 8. März 1915 unbemerkt ihr Werk.
Um 7.10 Uhr ließ sich drehen und, heimwärts fahrend, die Minen durch den türkischen Minenkapitän Hafiz Nazimi in Abständen von 15 Sekunden werfen. Im Ganzen 26 Stück.
Die Türken geraten im Ersten Weltkrieg nur widerwillig ins Bündnis mit Deutschland. Das hat dem Osmanischen Reich bei einer Reform seiner Streitkräfte geholfen und großen Einfluss gewonnen. Ein deutscher General, Liman von Sanders, steigt zum Oberbefehlshaber des Heeres auf. Der deutsche Admiral Wilhelm Souchon kommt mit zwei Kriegsschiffen, der Göben und der Breslau, nach Istanbul, sagt Klaus Wolf.
Ich bin Offizier bei der Bundeswehr und arbeite zurzeit in einem NATO-Stab in Istanbul.
Oberst Wolf hat ein Buch über die Schlacht von Gallipoli geschrieben und betreibt auch eine Website dazu. Die Göben und die Breslau gehen in der osmanischen Marine auf.
Man setzte den Soldaten ein Fes auf.
Die traditionelle orientalische Kopfbedeckung.
Die mussten ihre deutschen Soldatenmützen, ihre Matrosenmützen absetzen. Die Schiffe bekamen neue Namen, bekamen die türkische Flagge. Es wurden dann noch hunderte von deutschen Soldaten aus Deutschland angefordert, die dann die anderen Schiffe auch noch zur Hälfte mit deutschen Besatzungen ergänzten.
Souchon mag bei den Türken Karriere machen. Gleichzeitig verfolgt er aber bei Kriegsausbruch die Interessen des deutschen Kaiserreichs.
Souchon war mittlerweile zum Befehlshaber der osmanischen Flotte aufgestiegen. Und schließlich erfüllte er den Wunsch aus Berlin mit einem eigenmächtig eingefädelten Angriff gegen Russland. Ende Oktober 1914 griff nämlich die osmanische Flotte 4 russische Häfen auf der Krim an und provozierte damit den Kriegseintritt des Osmanischen Reiches an der Seite der Mittelmächte.
Ich habe die Türken in ein Pulverfass geworfen.
Die Mittelmächte sind Deutschland und Österreich-Ungarn, später auch Bulgarien, Teile des Balkans und jetzt eben die Türkei. Großbritannien und Frankreich sehen das mit wachsender Sorge, weil es ihrem Mitstreiter, dem russischen Zarenreich, den Weg vom Schwarzen Meer ins Mittelmeer abschneidet. Darum will Marineminister Churchill das Bündnis der Mittelmächte sprengen.
Das ging aber nur, indem er seiner Meinung nach mit der britischen Flotte durch die Dardanellen bis nach Istanbul fahren wollte, dort die Deutschen festsetzen, rauswerfen, das Bündnis zerschlagen und damit quasi das Osmanische Reich an die alliierte Seite anzubinden.
Anfang 1915 versuchen alliierte Kriegsschiffe mehrfach vergeblich im Nordosten der Ägäis in die Dardanellen vorzustoßen.
Wer weiß, wo Troja liegt, dann weiß man schon genau, wo die Dardanellen liegen. Denn Troja war damals zur Festung gebaut worden, um genau diesen Wasserweg zu überwachen. Und wenn man durch die Dardanellen fährt, kommt man erst ins Marmara-Meer, dann ist man in Istanbul, dann fährt man durch den Bosporus und ist dann im Schwarzen Meer.
Ein Großangriff am 18. März 1915 soll den Durchbruch bringen. Aus allen Rohren feuernd fährt eine Armada aus mehr als einem Dutzend Schlachtschiffen in die Meerenge ein. Doch plötzlich erschüttern Detonationen die Schiffe. Niemand realisiert, dass sie von den Seeminen herrühren, die die Nusret abgeworfen hat.
Sie haben es nicht verstanden, die haben gedacht, es sind Artillerietreffer,
sagt Klaus Wolf.
Und fuhr also mit mehreren Kriegsschiffen genau da rein. 2 Schiffe, 2 Kreuzer sanken, 3 weitere wurden schwer beschädigt. Und der Angriff wurde abgesagt, wurde beendet. Der verantwortliche Befehlshaber kam später vor ein Kriegsgericht.
600 Seeleute kommen an diesem Tag ums Leben. Churchill wird durch die Pleite zum Rücktritt gezwungen.
Das war der 18. März.
Heute ein nationaler Feiertag in der Türkei.
Der Angriff, der als großer Sieg für die Türken gefeiert und als große Niederlage der britischen oder der alliierten Flotte in die Geschichte eingegangen ist.
1915 olmasaydı, İstanbul'u işgal edecek olan.
Wenn die Alliierten 1915 nicht gescheitert wären, dann wäre Istanbul heute wahrscheinlich eine russische Stadt. Die Russen hätten Istanbul damals nämlich mitbesetzt, denn die Briten und Franzosen hatten Istanbul den Russen versprochen. So war es abgemacht,
sagt der Historiker Gün Kut von der Bosporus-Universität in Istanbul. Für ihn ist der Angriff allerdings völlig chancenlos.
Was hätten die Alliierten alles durchbrechen müssen, um die Dardanellen zu durchqueren? U-Boote, Torpedos, Minen, über Wasser gezogene Ketten. Und hinter den Dardanellen liegt das Marmara-Meer mit der gesamten intakten osmanischen Kriegsmarine, darunter das Flaggschiff Göben, das die Osmanen von den Deutschen bekommen hatten. Das hätten die Alliierten nie geschafft.
Fünf Wochen später versuchen sie es mit einem Angriff an Land über die Halbinsel Gallipoli, die die Dardanellen nördlich säumt. Als Vorhut schickt das britische Oberkommando tausende Soldaten aus Australien und Neuseeland auf die heikle Mission. Sie glauben, dass es eine Ehre ist, sagt Jochen Gollhammer, freier Historiker in Salzburg.
Es gab eine große Bereitschaft in beiden Ländern, sich freiwillig als Soldat zu melden. Es gab eine Massenmobilisierung und es war für die australischen, neuseeländischen Männer wirklich wünschenswert, für das British Empire in Europa in den Krieg zu ziehen.
Auch mehrere hundert Ureinwohner, Aborigines und Maori, melden sich freiwillig für einen Angriff, der in Wahrheit ein Himmelfahrtskommando ist. Bis heute ist umstritten, warum die Briten das australisch-neuseeländische Armeekorps, ANZAC, am 25. April 1915 ausgerechnet hierhin schicken, in eine enge Bucht, die nicht mal genügend Platz für die Landungsboote lässt.
Und dann gleich mit fast 100 Meter steil ansteigendem Gelände, das natürlich sehr einfach zu verteidigen war. Und gegen diese Anhöhe rannten also die ANZACs vergeblich an.
Schon am ersten Tag des Angriffs sterben 2000 ANZAC-Soldaten im Kugelhagel der Verteidiger. Die sind zahlenmäßig zwar unterlegen, haben aber einen starken Anführer, der noch von sich reden machen wird. Kemal Atatürk, später Staatsgründer der modernen Türkei. Günkut.
Atatürk war zu Beginn der Schlacht von Gallipoli ein Oberstleutnant. Seine Division war ganz in der Nähe jener Bucht stationiert, in der das australische und neuseeländische Armeekorps eine Landung vornahm. Mustafa Kemal erhielt den Auftrag, diese Truppen zu stoppen. Und das gelang ihm dann auch.
Auch der Angriff britischer, französischer, indischer Truppen auf Gallipoli bringt lediglich Opfer statt Landgewinn. 9 Monate vergehen, ohne dass die Alliierten vom Fleck kommen. Die Begeisterung für den ANZAC-Einsatz ist längst verflogen und doch karren Australien und Neuseeland immer weitere Truppen an. In Down Under sinkt das hohe Ansehen vieler deutscher Siedler rapide.
Weil die Deutschen jetzt als Enemy Aliens galten, als Feinde im eigenen Land und oftmals auch in Internierungslager weggesperrt wurden.
Jochen Gollhammer.
Das positive Image, das die meisten von ihnen genossen, hatte sich über Nacht gewandelt. Und dies trieb mitunter seltsame Blüten. So wurden deutsche Einwanderer der ersten Generation als Feinde abgestempelt, während deren Söhne oder Enkeln gleichzeitig gegen die ehemalige Heimat ihrer Eltern in den Krieg gezogen sind.
Bis heute heißt der Ort der schicksalhaften Landung auf Gallipoli auch auf türkischen Landkarten ANZAC-Bucht. Neuseeland und Australien gedenken jedes Jahr am 25. April der vielen Opfer, schon im Morgengrauen beim feierlichen Dawn Service.
Das sind 8.700 australische, 2.800 neuseeländische Soldaten gestorben und die Anzahl der Verwundeten, der Schwerverletzten, die gehen in die Zigtausende.
Viele Australier und Neuseeländer haben von ihrer Europareise ein eigenes Bild von der ANZAC-Bucht, so wie Alex Griffley aus Sydney.
Take a look around. Du musst dich nur mal umschauen, was für ein gefährliches Gelände das hier ist. Überall Gebüsch, Bäume und Klippen.
Von überall kamen Granaten. Es gab Sprengfallen, die dich in Stücke reißen. Und auf dem ganzen Gelände lagen Leichen herum. Alles war voller Fliegen.
In beiden Commonwealth-Staaten ist der 25. April 1915 ein Wendepunkt in der nationalen Geschichte.
Da wurden sozusagen die Grundlagen für das Selbstverständnis als eigene Nation gelegt. Eine Nation, die jetzt auch nur in der Vorstellung der Australier und Neuseeländer existiert. Man fühlte sich jetzt auch als Aussie, als Kiwi und vielleicht nicht mehr als Neuseeländer oder Australier britischer Herkunft.
A guard is with us in honor of the Anzacs on Anzac Day and all those who followed them in the service of Australia.
Ganze Stadien erheben sich am Jahrestag der Landung zu Ehren der Gefallenen. Aber es werden Forderungen lauter, auch stärker der eigenen Kriege zu gedenken.
Den Kriegen zwischen den Aborigines, den Maori gegen die britischen Streitkräfte, die in der nationalen Wahrnehmung lange Zeit überhaupt keine Beachtung gefunden haben. Und aus meiner Sicht sind dies berechtigte Kritikpunkte, was wiederum auch zeigt, wie wichtig es für postkoloniale Länder ist, sich auch mit problematischen Aspekten der eigenen Vergangenheit kritisch auseinanderzusetzen.
Rudolf Betak, der junge Minenspezialist, kehrt nie aus der Türkei zurück. 1916 wird er noch für seinen Einsatz mit dem Eisernen Kreuz zweiter Klasse dekoriert.
Für das Weihnachtspaket, das ich gestern erhalten habe, besten Dank,
schreibt er im Mai auf einer Postkarte an seine Ehefrau in Hamburg.
Ganz schön ist's nicht mehr hier unten, aber es lässt sich noch ertragen. Rudi.
3 Tage später, nachdem er diese Karte geschrieben hatte, fiel er im Alter von 26 Jahren. Er bekam dann ein Soldatengrab an den Dardanellen irgendwo. Und der Grabstein, der ihm da gesetzt wurde, wurde dann später nach Tarabya gebracht und ist dort in eine Wand eingelassen.
Tarabya ist der deutsche Soldatenfriedhof in Istanbul.
Der Friedhof liegt terrassenförmig angelegt an einem Hügel im Parkgelände der Sommerresidenz des deutschen Botschafters, direkt oberhalb des Bosporus, ganz im Norden der Stadt.
Über die 677 Gefallenen beider Weltkriege wacht eine Skulptur des Künstlers Gerd Kolbe. Der Engel, der einen Toten im Arm hält, war Kaiser Wilhelm II. Bei seinem Besuch 1917 nicht heldenhaft genug.
Und war absolut enttäuscht. Auch sein ihn begleitender Kriegsminister Stein war so wütend, dass er den Künstler gleich wieder an die Westfront schicken wollte.
Weil der Entwurf ihm zu nackt war.
Letztendlich wurde aber doch genau diese Skulptur so hergestellt und ist bis heute am zentralen Gedenkplatz des Friedhofes so zu sehen.
Generationen von zivilen Mitarbeitern und Soldaten pflegen den Friedhof seit mehr als 100 Jahren mit Unterstützung des Volksbunds Kriegsgräberfürsorge. Und auch der Bundeswehroberst Klaus Wolf kümmert sich darum, dass das Schicksal der Gefallenen nicht vergessen wird.
Wer verbirgt sich hinter den Grabsteinen? Dann ist es gut, Nachfahren und Familien zu finden, die mit ihren Erinnerungen beitragen, die Gräber besuchen und dort gedenken können.
Der Oberst fördert Schulprojekte, wie das in Gelsenkirchen, wo es einer Schülerin anhand der Postkarte gelang, einen Neffen von Rudolf Betak in Hamburg ausfindig zu machen. 2012 konnte der, hochbetagt, das Grab seines Onkels noch besuchen. Manchmal kommen auch die Schüler aus Deutschland nach Tarabya. Klaus Wolf freut das sehr.
Wenn man den Krieg selber miterlebt hat, dann hat man dafür absolut keine Begeisterung. Und ich denke mal, dass es eine Lehre ist, die wir als Soldaten gut und gerne an alle Generationen weiterbringen können. Das heißt nicht, dass wir nicht kämpfen können und auch nicht kämpfen wollen. Wenn es sein muss, können wir das. Aber wir versuchen alles, selbiges zu vermeiden.
Ein Nachbau der Nusret steht heute als Siegesdenkmal am asiatischen Ufer der Dardanellen in der Stadt Çanakkale. Und auch das deutsche Schlachtschiff Göben hat in der Türkei noch Karriere gemacht, trotz einiger Treffer in den Schlachten um die Dardanellen vor 105 Jahren.
Die Göben wurde wieder repariert und ist dann bis in die 60er Jahre von der türkischen Marine genutzt worden und wurde dann 1970 abgewrackt. Einige Reste sind noch in einem Marinemuseum zu sehen und aus den Holzplanken wurden tausende von Brieföffnern hergestellt, die heute hohen Sammlerwert haben.
Im Zeitzeichen erinnerte Edda Dammüller an den Sieg der Türken in der Schlacht von Gallipoli am 18. März 1915. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info.